Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Die Flutkatastrophe ist auch dank der vielen eindrücklichen Bilder in den Medien vielen von uns noch in Erinnerung. Doch jetzt, einige Monate danach, wird klar, manche Städte sind, was die Flut angeht, fast vollständig von unserem Radar verschwunden. Und das, obwohl auch da noch viel zerstört ist. Ein Beispiel: Hagen. So sieht es zumindest unsere Hörerin Ruth Belecki, die in Hagen wohnt.
Ja, zunächst mal muss ich sagen, dass während der Flutkatastrophe, als sie sich im Juli ereignete, war ich noch im Ausland. Ich bin erst im September wieder zurück nach Deutschland und da nach Hagen gezogen, einer Stadt, die eben sehr stark von der Flut betroffen war. Die Flutkatastrophe selber habe ich über die Nachrichten, über die deutschen Nachrichten im Fernsehen gesehen und da als erstes die Bilder aus Hagen und dem Stadtteil Hohenlimburg.
Und diese Bilder müssen wir einfach zeigen, was sich hier darbietet. Hier hat sich der komplette Eingangsbereich eines Hauses verabschiedet. Bäume sind gefallen. Es ist hier kein Fluss, das ist hier ein ganz normales Wohngebiet, ein Hinterhof, was jetzt mit Wassermassen überflutet ist.
Und als ich dann wieder zurück war und weiterhin also immer intensiv Radio gehört habe, wie ich das auch vorher getan habe, stellte ich dann plötzlich fest, dass es zahllose, ich habe irgendwann wirklich aufgehört zu zählen, Berichte gab über Bad Neuenahr Ahrweiler, über noch Bad Münstereifel zum Beispiel. Aber dass zum Beispiel eben die Stadt Hagen, die am stärksten also von der Flutkatastrophe rein von den Regenmengen betroffen war und auch flächenmäßig sehr geschädigt worden ist, überhaupt nicht mehr in der Berichterstattung vorkam. Ich habe gedacht, kann doch irgendwo nicht sein. Ich habe jetzt noch mal nachgeschaut. Also im Januar, Ende Dezember, Anfang Januar und so weiter, immer weiter nur über Bad Neuenahr berichtet wird. Aber alle anderen Städte inklusive Hagen eigentlich nicht mehr vorkommen und somit die Flutkatastrophe im Prinzip im öffentlichen Bewusstsein so gut wie ausschließlich bei Bad Neuenahr verankert worden ist.
Aber Sie haben gerade schon geschildert, dass Sie selbst zu diesem Ereignis nicht vor Ort waren, aber dass Sie die ganzen Auswirkungen doch deutlich zu spüren bekommen haben. Also von Platznot oder beziehungsweise auch den ganzen Aufräumarbeiten bis hin zu den konkreten Sorgen und Nöten, die die Leute dann vor Ort hatten. Das heißt, aus Ihrer Sicht eigentlich hätte es auch genug Geschichten gegeben, die man hätte erzählen können.
Auf jeden Fall. Also von der Autowerkstatt, die wir frequentieren mussten, weil uns noch beim Umzug jemand auf dem Parkplatz ins Auto gefahren ist, die also überhaupt nichts für uns tun konnte, weil sie komplett bis zur Hebebühne unter Wasser standen, die gesamte Verwaltung, Administration, alles weg, bis hin zu entfernter Verwandtschaft, wo der komplette Betrieb, also ein Klempnerbetrieb, sein Materiallager verloren hat. Also überall eigentlich auch, sagen wir mal, wenn man in bestimmte Stadtteile fährt, auch weiterhin kann man sehen, die Straßen sind gesperrt.
Das heißt bis heute?
Auch bis heute, ja.
Was glauben Sie, woran liegt das, dass es dann diesen Fokus gab, der vor allem auf dem Ahrtal lag oder ich sag mal vielleicht in Nordrhein-Westfalen, Erftstadt?
Ich denke, es ist einfach auch eine Frage der Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt also, sofern also die Flutkatastrophe, sagen wir mal, je weiter das Ereignis zurückliegt, desto schwieriger wird es natürlich noch, da überhaupt drüber zu berichten. Und daher muss man eine Verknüpfung herstellen. Und das war einfach in Bad Neuenahr sehr schnell zu machen über die eindrucksvollen Fotos. Also das sind ja im Prinzip ikonografische Bilder geworden. Das heißt also, jeder, der heute über die Flut spricht oder sich daran erinnert, hat natürlich dieses Bild vor Augen oder vielleicht noch aus Erftstadt war das, glaube ich.
Die weggesackten Häuser.
Ja, diese weggesackten Häuser. Die hätte es auch in Hagen gegeben übrigens. Also da ist ein ganze Bebauung musste weggerissen werden, weil die Kellerwände eingedrückt worden waren, Altbauten. Aber das ist das eine. Also man kommt, denke ich mal, dahin, hat auf Anhieb ein sehr gut geeignetes Bildmotiv, um diese Flut und ihre Auswirkungen zu bebildern. Das Zweite ist eben, dass die zum Beispiel Bad Neuenahr sehr bekannt ist. Es ist ein beliebtes Ausflugsziel, einmal für die umgebenden Großstädte. Ich habe selber lange in Bonn gewohnt. Ich kenne auch die Gegend. Es ist sehr beliebt bei Touristen, also vor allen Dingen Fahrradtouristen. Das heißt also, sehr viele Leute können da was mit anfangen. Es ist eine sehr schöne Umgebung, die natürlich umso stärker dann emotional, also man davon angesprochen ist, von der Zerstörung. Und das ist eben zum Beispiel in dem Fall Stadt Hagen alles nicht der Fall. Mhm. Ne, Hagen ist, da denke ich mal, da wird keiner widersprechen, auf Anhieb keine schöne Stadt. Es hat keinen Tourismus. Und dadurch, dass Hagen ja mehrere Flüsse und sehr viele Bachläufe hat, in vielen Stadtteilen die Zerstörung. Das heißt, es war einfach nicht damit getan, dass man...
Also zum dezentral
Beispiel,
dann?
Ja, es war sehr viel dezentraler und viele von diesen Stadtteilen, zum Beispiel Eckesei, was sehr getroffen war, oder Delstern, sind eben Stadtteile, die bewohnt werden von Leuten, die nicht unbedingt, sagen wir mal, zu den privilegierten Bevölkerungsgruppen gehören und die vielleicht auch nicht die Möglichkeit oder einfach auch nicht mehr den Willen haben, sich entsprechend zu artikulieren.
Die einfach nicht die Stimme haben.
Ja, genau.
Frau Bilecki, Sie haben gerade erwähnt, dass Hagen vielleicht nicht die Stadt ist, in die viele Touristen kommen, die nicht so ganz auf dem Schirm vieler Menschen ist, eben auch in den Medien möglicherweise nicht. Für alle, die nicht tief aus dem Westen kommen, die sich tief im Westen nicht auskennen, Hagen liegt am Südrand des Ruhrgebietes, nur ganz kurz zur Einordnung, und damit in Nordrhein-Westfalen. Zuständig für den Deutschlandfunk ist also Felicitas Böselager, unsere Landeskorrespondentin für Nordrhein-Westfalen. Felicitas, du hast, das weiß ich, an dem Tag, als diese Flutkatastrophe sich abspielte, da hast du direkt aus Hagen berichtet.
Ja, ich habe am Mittwoch aus Hagen berichtet, als es anfing. Und dann war ich auch am Donnerstag vor Ort. Also am Mittwoch habe ich über Hagen berichtet. Am Donnerstag war ich vor Ort. Da war auch der damalige Ministerpräsident Armin Laschet vor Ort.
In Hagen, da musste ein Altenheim mit 76 Menschen evakuiert werden. Felicitas Böselager, die jetzt vor Ort in Hagen ist.
Und da habe ich den ganzen Tag in Hagen verbracht bis spät abends und bin dann zurückgefahren. Und deswegen ist Hagen für mich, also persönlich, aber auch als Reporterin, untrennbar mit dieser Flutkatastrophe im Juli verbunden. Es ist eine der Städte, von denen ich weiß, dass sie besonders hart getroffen sind, wurden. Und deswegen hatte ich auch so Bauchschmerzen, als ich die Mail von Frau Bilecki bekommen habe. Mhm. Die habt ihr mir ja weitergeleitet, dass über Hagen nicht mehr berichtet wird, weil in der Tat war ich nach diesem Tag nicht mehr in Hagen.
Also hat Frau Bilecki recht.
Und ich dachte mir, oh Mist, ja, da hat sie echt einen Punkt getroffen, da war ich nicht mehr. Es ist aber nicht so, dass ich die Stadt vergessen hätte, sondern dass schlicht so viel zu tun war und in NRW so wahnsinnig viele Städte und Landkreise, 23 an der Zahl, betroffen sind von dieser Flut, dass ich es nach Hagen nicht mehr geschafft habe. Und Hagen ist, muss ich auch sagen, immerhin eine Stadt, in der ich war. Ich war insgesamt, glaube ich, so in 11, 12 verschiedenen Städten danach. Ich war gar nicht überall. Ich konnte gar nicht an allen Orten sein, die dann betroffen waren.
Damit hast du vielleicht schon einen Knackpunkt angesprochen, dass fürs Deutschlandradio gesprochen, wir in allen Bundesländern einen oder eine Landeskorrespondentin haben und man eben in einem Land wie Nordrhein-Westfalen bei der Größe oder wenn man an Bayern oder Baden-Württemberg denkt oder auch Brandenburg, dass das bei der Größe natürlich einfach Strecken sind, die man zurücklegen muss. Felicitas, du warst vorher Landeskorrespondentin in Bremen, da wäre es anders.
Ja, das wäre leichter gewesen, das stimmt.
Ja, ist das das Problem, dass du einfach immer auch solche Strecken zurücklegen musst, dass du nicht überall sein kannst?
Also die Strecken sind ein Problem, aber ich glaube, die Strecken sind nicht der Hauptgrund. Der Ministerpräsident von NRW war Kanzlerkandidat und dann brauchte NRW einen neuen Ministerpräsidenten nach der Bundestagswahl. Das waren Themen, die mich dann sehr beschäftigt haben, auch sehr gebunden haben. Und dann bleibt einfach, abgesehen von den Strecken, auch nicht mehr so viel Zeit, über die Flut zu berichten. Und es gibt noch zahlreiche andere Themen, die auch besprochen werden wollen. Ja.
Klar, andere Themen, die dann auch in den Vordergrund sich wieder schieben. Und Frau Bilecki hat ja auch angesprochen, dass es möglicherweise auch einfach nicht oder viele Leute gibt, die dann in den Orten wohnen, die gar nicht die Stimme haben. Was hältst du von diesem Argument oder von dem Hinweis?
Das ist ein Hinweis, den ich bei aller Kritik, glaube ich, nicht so teilen kann. Also Ich bin ja nicht fürs Ahrtal zuständig, sondern nur für Nordrhein-Westfalen. Mhm. Deswegen kann ich jetzt diesen Vergleich, warum sind Sie im Ahrtal und nicht in Hagen, das kann ich jetzt nicht, das kann man nicht auf meine Funktion als Reporterin vereinen,
weil genau, ich für das Ahrtal gar nicht zuständig bin. Genau, das Ahrtal ist in Rheinland-Pfalz,
bin. Genau. Genau. Und ich habe jetzt, wenn ich über die Flut berichtet habe, eher über Dinge berichtet, die pars pro toto stehen. Also zum Beispiel, und das hätte ich in Hagen, in Erftstadt, in Euskirchen überall erzählen können, warum kommen die Fluthilfen bei den Menschen nicht an? Oder was ist in der, im Hochwasserschutz vorher schiefgelaufen? Was müssen wir lernen in Zukunft? Und da ist es eher so, dass ich gemeinsam mit der Redaktion mir überlegt habe, was sind Orte, an denen man das exemplarisch erzählen kann. Das hat nicht so viel mit den Leuten zu tun, die da leben.
Barbara Roth ist auch mit in unserer Runde. Sie ist Leiterin der Länderredaktion im Deutschlandfunk. Ich weiß, das hat sie mir vorher erzählt, dass sie auf vielerlei Weise uns berichten kann, welche Tücken es vielleicht auch gibt, wenn man in die Fläche schauen will. Sie hat bei einer Lokalzeitung volontiert, war als Landeskorrespondentin tätig in Bayern und in Baden-Württemberg, auch zwei Flächenländer, und ist, wie gesagt, jetzt hier beim Deutschlandfunk für die Länder zuständig. Barbara, was sagst du, wenn du gerade zugehört hast?
Ich wollte Felicitas daran erinnern, an die ersten Tage und Wochen nach der Flut. In Rheinland-Pfalz und auch in Nordrhein-Westfalen war es ja teilweise so, die Kolleginnen sind hingefahren, die konnten vorher nicht telefonieren mit den Leuten, die sie vielleicht dort vor Ort treffen, sondern sie sind wirklich hingefahren, sind, ich weiß noch, die Kollegin aus Rheinland-Pfalz erzählte mir, sie musste manchmal eine Stunde laufen, um ins Dorf zu kommen, weil sie konnte mit dem Auto nicht direkt in die Flutgegenden fahren. Und dann waren das Zufallsbegegnungen. Das waren Zufallsbegegnungen. Sie hat Leute vor den Häusern getroffen. Sie hat Leute getroffen, die eben gerade geräumt haben. Sie hat Müllberge gesehen. Und das war nicht organisiert, sondern in den ersten Tagen, und Felicitas, ich glaube, du hast mir Ähnliches erzählt, in den ersten Tagen ist es so gewesen, man ist wohin gefahren, ist froh gewesen, wenn man überhaupt in die Flutgegend kam, und hat Leute auf der Straße angesprochen und hat Interviews gemacht. Das war so die erste Zeit, die ersten paar Tage, die ersten paar Wochen gang und gäbe.
Du schilderst da die Herausforderungen in der Berichterstattung, dass es überhaupt darüber hinaus kaum möglich ist, sich Gedanken zu machen, wo genau gehen wir jetzt hin, sondern man nimmt, was man kriegen kann.
Quasi. Genau, genau so war das in der ersten Zeit. Und wir hatten in den ersten 2, 3, 4 Wochen, ja, ich glaube, die Kollegen haben auch rund um die Uhr gearbeitet. Wir haben die Kollegen losgeschickt und wir waren froh, wenn sie mit Material zurückkommen konnten. Wir haben teilweise organisiert, dass die Kollegen auch mal, Kolleginnen, das sind die Kolleginnen gewesen, dass sie mal 2 oder 3 Tage frei hatten. Wir haben so richtige Wochenendbereitschaften organisiert, um schlicht und einfach der Kollegin aus Rheinland-Pfalz, den beiden Kolleginnen aus Nordrhein-Westfalen auch mal ein ruhiges Wochenende mit der Familie zu ermöglichen. Das waren so die ersten Tage, die ersten Wochen, die, glaube ich, für alle sehr anstrengend waren, für die 3 Kolleginnen vor Ort besonders.
Mhm. Frau Bilecki hat ja jetzt an diesem Thema, an diesem Beispiel der Flutkatastrophe einfach eigentlich auch was Grundsätzliches klar machen wollen, nämlich, dass wir vielleicht nach bestimmten Kriterien auch aussuchen, wo gucken wir genauer hin, wo nicht. Also Sie haben eben schon beschrieben, Frau Bilecki, das Ahrtal, das kennt man vielleicht als Tourismusregion, deswegen schaut man dann da eher hin. Barbara, wie würdest du es sehen? Ist das wirklich so eine Logik, ja, nach der man dann auch letztendlich dann auswählt, was machen wir jetzt und was machen wir nicht?
Oh, das Ahrtal. Ich glaube, es ist bundesweit bekannt. Mhm. Das ist natürlich, spricht auch für das Ahrtal. Also ich komme aus einem kleinen Dorf in Baden-Württemberg, ungefähr 3,5 Stunden entfernt von Köln. Selbst dort hat man Geld gesammelt, hat Konzerte veranstaltet, ist ein kleines Weindorf, hat man Konzerte veranstaltet für die Winzer im Ahrtal. Mhm. Weil das Ahrtal natürlich durch den Tourismus, durch den Wein bekannt ist. Das mag für Hagen nicht zutreffen. Frau Bilecki, das haben Sie ja selbst beschrieben. Es ist kein Touristenziel, haben Sie, glaube ich, gesagt. Dass wir allerdings uns gegen Hagen entscheiden, weil es an dem Ruf der Stadt als Stadt der sozialen Abgehängten liegen könnte. Das muss ich sagen, das hat mich doch sehr, sehr nachdenklich und eigentlich auch so ein bisschen betroffen gemacht. Und zwar, ich glaube nicht, dass ich oder mein Team uns irgendein Versäumnis vorwerfen lassen müssen, aber wir kämen nämlich gar nicht auf die Idee, in diesen Kategorien zu denken. Deswegen würde ich gerne mit Ihnen darüber diskutieren, was haben wir versäumt? Ja, vielleicht haben wir nicht nach Hagen geschaut, weil wir nichts wussten über Hagen, über die Situation vor Ort.
Vielleicht ist es auch gar nicht absichtlich, sondern also, dass man nicht absichtlich sagt, wir schauen jetzt in diese Stadt nicht, wo die Arbeitslosigkeit hoch ist, wo die ja, sogenannten sozial Abgehängten auch sind und leben, sondern da schauen wir dann doch lieber auf andere Regionen. Aber dass das doch irgendwie eine Rolle spielt, wenn man so eine Auswahl trifft, weil das irgendwie immer sozusagen mitschwingt. Was kennt man, wo geht man dann auch hin?
Ich habe das auch gar nicht in der Schärfe jetzt so vorgebracht, denke ich. Also ich habe nur gesagt, also das gilt gar nicht mal jetzt in Bezug auf sich beklagen über Berichterstattung, sondern auch innerhalb der Stadt. Ne? Es ist also merkwürdig still. Ich habe ausschließlich die Möglichkeit gehabt, also das deutsche Fernsehen zu empfangen und Deutschlandradio und Deutschlandfunkkultur. Das Ganze erst ab September änderte sich das dann, dass ich auch vor Ort war. Und nein, was mir eigentlich da auch aufgefallen ist, Sie hatten ja sehr viele Sendungen über das Ahrtal mit Solidarität von Seiten der Stadt Bonn, mit Shuttle-Dienst und so weiter, freiwillige Arbeitseinsätze von Handwerkern, die sich selber Urlaub genommen haben und dergleichen. Während das also zum Beispiel in Hagen selber schon, das meinte ich eigentlich damit, dass selbst in der Stadt, die aus diesen Stadtteilen, zumindest bin ich da jetzt nicht fündig geworden, keine Klage oder so kam. Ne? Und das war eigentlich die Feststellung, dass es möglicherweise so ist, dass der Großteil der Betroffenen sagt, wir zählen ja eh nicht. Das war nicht an Sie gerichtet, sondern das war eine Feststellung auch in Bezug auf die Beobachtungen, die ich dann als Neubürger dieser Stadt gemacht habe.
Darf ich mal etwas fragen, Frau Belecki, weil ich habe es noch nicht so richtig verstanden. Gibt es in Hagen eine Lokalzeitung? Ist in Hagen die Flutkatastrophe noch Stadtgespräch? Gibt es dort Hilfsangebote? Ist die Stadtverwaltung aktiv? Gibt es zum Beispiel diesen Helfer-Shuttle auch für Hagen? Das weiß ich natürlich alles nichts. Deswegen würden Sie mir da ein bisschen Informationen geben?
Ja, wie gesagt, also ich habe das erst ab Ende September eigentlich überhaupt wahrgenommen. Es gibt eine Lokalpresse. Ich habe sie allerdings jetzt erst seit Anfang des Jahres. Und das Thema ist eigentlich kein Gespräch mehr. Und von einem Shuttle weiß ich jetzt nichts. Ich muss allerdings dazu sagen, ich bin auch nicht bei den sozialen Medien. Also ich informiere mich ausschließlich aus einer Tageszeitung und aus einer überregionalen Tageszeitung. Und für mich war, wie Herr Brinkmann schon gesagt hat, die Flutkatastrophe eigentlich nur sozusagen pass pro toto für die Fragestellung, ob es einfach auch, sagen wir mal, in Bezug auf die Region an sich einfach eine Vorstellung davon gibt, welche Themen man wo abhandelt.
Verstehe.
Ne? Also
Also ist es nicht auch wirklich ein Punkt, dass man in den Redaktionen, jetzt spreche ich auch aus eigener Erfahrung, natürlich, wenn man an ein Thema rangeht, sich überlegt, ja, wo lassen wir das jetzt spielen oder wo erzählen wir das, dass man natürlich immer wieder auf die irgendwie gewohnten Muster oder die eingespielten Muster zurückkommt. Also Finanzbranche, da denkt man an Frankfurt und dann fragt man den Korrespondenten oder die Korrespondentin da vor Ort. Und jetzt im Negativen gesprochen, wollen wir eine Geschichte über Arbeitslosigkeit und Strukturwandel erzählen, dann schauen wir eben ins Ruhrgebiet. Ist das nicht wirklich dieses mit Klischees auch im Kopf, im eigenen Kopf auch tatsächlich arbeiten?
Ja, wenn ich da vielleicht noch eben was ergänzen darf, weil das ging ja eben um diese unmittelbare Berichterstattung, aber es ging ja, also wie gesagt, die konnte ich ja gar nicht wahrnehmen, aber ich habe heute mal einfach nur mal per Hand ein bisschen, 3 Monate bin ich zurückgegangen und habe mir die ganzen Themen des Länderreports angeschaut Und abgesehen natürlich davon, dass weiterhin immer wieder Ahrtal, Ahrtal, Ahrtal jetzt konkret zur Flutkatastrophe eine Rolle spielte, bis in den Januar rein, muss ich sagen, also wenn man, das wäre auch meine Frage, Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste Bundesland. Und darin ist das Ruhrgebiet mit 5 Millionen Einwohnern der höchsten Dichte an Hochschulen, an Universitäten, erstklassigen Museen und so weiter eine Region für sich. Und trotzdem gab es in der Zeit vom 1. Dezember bis heute also aus dem Ruhrgebiet überhaupt keine Berichterstattung zum Beispiel. Keine einzige Sendung habe ich dazu gefunden. Ich habe allerdings jetzt nur nach dem Titel geschaut.
Sie sprechen gerade an NRW bei der Größe und wir haben eine Landeskorrespondentin, Barbara, an dich gefragt. Genau. Ist das nicht auch eine Kritik, die wir uns gefallen lassen müssen?
Mit Sicherheit. Also, dass gar nichts aus NRW war,
das
stattfand.
Das habe ich nicht gesagt. Ich kann es Ihnen sagen. Sie haben Biogas statt Erdgas am 6. Januar. Sie haben Fälschungen bei Impfausweisen am 9. Dezember. Steinbachtalsperre am 15. Dezember.
Genau, das hätte ich jetzt auch angesprochen.
Ja, Braunkohle Lützerath am 27. und Hendrik Wüst als Ministerpräsident am 29.
Da habe ich jetzt mitgezählt, das sind fünf Themen.
Das waren fünf Themen in 3 Monaten, also aber wenn man den Februar voll durchrechnet und davon kein einziges Thema jetzt also zum Beispiel mal auf das Ruhrgebiet bezogen.
Ja. Barbara, ist das nicht ein Punkt, dass man einfach auch schauen muss, wo könnte man auch in die Fläche noch besser gehen? Also wir können es auch ablösen von NRW, wir können nach Bayern gucken und dann fragen, warum sitzt da nicht eben auch noch jemand in Nürnberg, der sich ganz Franken besser angucken kann, als man das von München aus kann? Und das lässt sich wahrscheinlich für alle Bundesländer so durchdeklinieren.
Das ist natürlich eine finanzielle Frage. Also wir haben in jedem Land einen Korrespondenten. Du hast Baden-Württemberg angesprochen, da sitzt der Korrespondent in der Mitte des Landes und erreicht eigentlich alle Regionen, alle Städte, alle Kleinstädte innerhalb von einer guten Stunde. In Bayern sieht es ganz anders aus. Wenn man von München nach Aschaffenburg muss, gehört nämlich auch noch zu Bayern, kann das bis zu 5 Stunden einfache Fahrt bedeuten. Natürlich wäre es besser, wenn wir mehr in die Fläche gehen. Das ist auch immer mein Credo an meine Kolleginnen und Kollegen im Team. Warum müssen wir ein Thema in München abbilden? Warum in Berlin? Warum in Düsseldorf? Warum in Frankfurt? Geht raus in die Fläche, schickt die Leute raus in die Fläche. Jedes Thema lässt sich nämlich auch draußen erzählen. Das muss man planen. Ich kann nicht,
da sind wir ja schon bei einem Lösungsansatz auch, Barbara, denn wir wollen hier natürlich nicht nur die Probleme besprechen und darüber sprechen, was ist eigentlich falsch, sondern wir wollen ja auch überlegen, wie kann man es vielleicht auch besser machen in den Medien. Du sagst gerade, Planung ist dann ein ganz wichtiges Thema.
Genau, also ich kann natürlich von einem Kollegen, von dem ich genau weiß, er hat eine 3-stündige Fahrt vor sich. Ich kann nicht von ihm verlangen, morgens um 9 anrufen und sagen, mach mir eine schöne Reportage aus dem Hinterland des Bodensees, reist da von Stuttgart an und guck, dass du die Reportage mir ablieferst um 14 Uhr, weil ich würde sie gerne um 14.10 Uhr in Deutschland heute oder um 13 Uhr bereits im Ländereport senden. Das geht nicht, das kann ich keinem zumuten, das schafft er auch nicht. Ich versuche immer mehr Themen dann zu bestellen, 1 oder 2 Tage vorher, sodass der Kollege oder die Kollegin eben die Möglichkeit hat, da in Ruhe hinzureisen, sich mit Leuten zu verabreden. Und das funktioniert, das ist wie gesagt Planung, manchmal schlägt Aktualität Planung, das ist klar. Aber das ist eigentlich mein Credo, mehr raus ins Land, mehr in die Fläche, Lebenswirklichkeiten abbilden von allen Menschen in der Stadt, in der Region, auf dem Dorf.
Aus deiner eigenen Lebenserfahrung auch heraus. Du stammst eben nicht aus der Stadt.
Ich stamme aus einem Dorf.
Ja. Ist das so ein Punkt, Felicitas? Du bist ja täglich genau damit beschäftigt, dass du Wünsche aus den Redaktionen bekommst, dass dich die Redaktionen anrufen und sagen, da würden wir gerne was zu machen, mach uns doch mal einen Beitrag von da und da, dass man da eigentlich frühzeitiger schon planen müsste?
Wir brauchen beides. Also wir brauchen frühzeitige Planung, aber manchmal passieren auch einfach Sachen und dann muss man auch flexibel sein und reagieren können. Aber je früher ein Thema bei mir angefragt wird oder je früher ich es auch verkaufe, ich schlage ja auch selber Themen vor, desto besser eigentlich. Das ist auf jeden Fall so, aber man muss halt immer so ein bisschen ausbalancieren, weil manchmal auch kurzfristige Termine kommen, die man auch nicht verpassen sollte. Und wenn man dann schon lange eine Reportage geplant hat, dann ist es auch irgendwie doof. Also das ist ja ein ständiger Balanceakt eigentlich in unserer täglichen Arbeit. Und dazu will ich auch noch sagen, dass wir Korrespondentinnen und Korrespondenten zwar sehr viel für die Sendungen arbeiten, die Barbara Roth verantwortet, aber auch noch für andere Sendungen. Also klar, ja. In dieser Zeit, die Frau Bilecki jetzt aufgezählt hat, sind dann vielleicht im Hintergrund Beiträge aus NRW gelaufen oder in den Frühsendungen, vielleicht auch bei euch bei Medias Res. Also das ist immer nur ein Ausschnitt dessen, was wir alles machen natürlich. Und da gibt es ganz, ganz häufig Themen, bei denen ich mir denke, ach Mist, dafür hätte ich jetzt auch gerne Zeit, das würde ich auch gerne machen. Und ich war in der Zeit auch im Ruhrgebiet zum Beispiel, habe ich da mit einer Reinigungskraft gesprochen über den Niedriglohnsektor. Also wir versuchen das schon immer wieder abzubilden, aber es ist so ein großes Bundesland und es ist einfach nur möglich, punktuell über die Dinge zu sprechen.
Ich frage mich auch, ist es vielleicht auch schwieriger, da manchmal auf die Themen zu kommen, die wirklich in der Fläche sind? Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade vor ein paar Tagen, Frau Bilecki, an Sie gedacht. Wir haben ja schon vor einiger Zeit telefoniert und kurz danach hatte ich in der Kultursendung, die ich auch moderiere, einen Beitrag aus Hagen.
Bryan Adams ist nicht nur ein Star, der andere Stars fotografiert. Das zeigt die Ausstellung Exposed, die seit diesem Wochenende im Osthausmuseum in Hagen zu sehen ist.
Natürlich guckt man eben ganz oft auf die Themen, die dann so auf dem Tisch liegen, sage ich mal. Also die neue Forschung an der Uni oder die neue Ausstellung in einem großen Museum. Die finden sich aber eben ganz häufig in den Städten und nicht so sehr in der Fläche. Das heißt, ist es vielleicht auch einfach schwieriger, da auf die Themen zu kommen? Das frage ich mich.
Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich bin jetzt seit April in NRW und ich merke schon, dass, ich war davor 2 Jahre in Bremen oder ein bisschen mehr als 2 Jahre, dass es auch eine Weile braucht, bis man auch sozusagen verteilt im Land genug Kontakte hat, die einem auch Geschichten erzählen, die man nicht in den Wochenvorschauen liest oder in den Zeitungen. Also es braucht auch ein bisschen, bis man sich ein Netzwerk aufbaut, um auch auf abgelegenere Themen zu kommen. Das braucht einfach auch Zeit in unserer Berichterstattung und dann muss man mal für eine Reportage irgendwo gewesen sein und dann sagt einem jemand, ach, das ist übrigens auch ein interessantes Thema, können Sie sich das nicht mal anschauen? Und so wächst sowas dann auch. Und ganz sicher gibt es Stellen in diesem großen Bundesland, in dem wir auch blinde Flecken haben. Das lässt sich überhaupt nicht leugnen.
Aber unsere Korrespondenten sind schon die Augen und Ohren der Redaktion. Das darf man, glaube ich, schon so beschreiben. Aber jeder in einem Funkhaus, wir sind ja alle familiär irgendwo verortet, irgendwo haben wir quasi unsere auch privaten Netzwerke. Und vor kurzem hat mir eine alte Tante erzählt, dass das Krankenhaus vor Ort geschlossen wird und große Proteststürme jetzt organisiert werden. Und dann hat mir ein anderer Landeskorrespondent erzählt, in einer kleinen Stadt im Hinterland vom Bodensee ist das Gleiche passiert. Mhm. Und diese Protestaktion oder diese Protestbewegung hat es zwischenzeitlich geschafft, die Gemeinde und den Landkreis dazu überreden, ein Mini-Krankenhaus zu bauen. Und zwar auf Kosten der Gemeinde und auf Kosten des Landkreises. Das steht zwischenzeitlich sogar im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition, mehr ambulante Kleinkliniken schaffen, um die Krankenhausversorgung im ländlichen Raum zu sichern. Und siehe da, wir hatten ein Thema, wir hatten die Möglichkeit, den Korrespondenten hinzuschicken, wir hatten die Möglichkeit, er hatte die Möglichkeit, mit dieser Initiative zu sprechen und wir haben darüber berichtet.
Aber es braucht dafür dann natürlich wirklich auch noch so die alten Kontakte, die man hat. Ich selbst stamme aus Ostwestfalen, dass man da nochmal eben auch die Verbindung zur Familie hat, denn es ist eben so, die meisten Menschen, die hier im Funkhaus arbeiten, die wohnen dann eben in Köln und in der Umgebung und genauso beim NDR in und um Hamburg und Ähnliches. Ja.
In Bezug auf die Themenwahl denke ich, das ist nicht nur eine Frage von, wenn man es mal so beschreiben will, sich erden, also über den Stammtisch oder so. Die Sendung habe ich übrigens gehört über die Miniklinik, die diese Woche kam. sondern ich glaube, weil ich jetzt einfach das auch als immer noch doch mit Abstand, also als Außenstehende betrachte, es gibt auch bestimmte Vorstellungen. Wie gesagt, ich möchte doch noch mal darauf zurückkommen, dass man bestimmte Ideen, also zu Themen mit bestimmten Regionen verbindet. Und Frau Böselager hat eben gesagt, ja, ich hatte mit einer Putzkraft gesprochen über Entlohnung, glaube ich, ne? Und wenn ich mich zurückerinnere, sofern das überhaupt wegen der ganz geringen Zahl von Beiträgen, also jetzt mal bezogen auf den Länderreport, den ich jetzt einfach mal als Beispiel nehme, zurückerinnere, was eigentlich in Bezug, wenn überhaupt mal etwas aus dem Ruhrgebiet kam, berichtet wurde, dann waren das in der Regel Sozialprojekte, irgendetwas, was mit Arbeitslosigkeit zu tun hatte und so weiter. Aber es gibt eben halt genügend andere Dinge inzwischen im Ruhrgebiet. Also ich hatte es eben schon mal gesagt, es ist die Region mit der höchsten Anzahl von hochkarätigen Museen, mit Hochschulen, Forschungseinrichtungen und dergleichen. Allerdings wird das in der Regel nicht anhand des Ruhrgebiets abgehandelt.
Das ist sozusagen Ihr Appell, dass man...
Darf ich kurz verteidigen?
Ja. Nein, ich will Sie nicht angreifen. Ja.
Die Verteidigung folgt auf dem Fuß von Barbara Roth.
Nein, wie gesagt, es sind Überlegungen. Ich will Sie ja nicht angreifen.
Nein, Sie greifen mich überhaupt nicht an, sondern im Gegenteil. Sie haben ja in vielen Punkten recht. Das Interessante ist, Ihr Eindruck, und ich erzähle das jetzt einfach. Ich führe eine kleine Liste, und zwar möchte ich immer wissen, so halbjährlich, aus welchen Bundesländern haben wir berichtet? Gibt es einen Überhang aus NRW, gibt es einen Überhang aus Berlin oder? Ich weiß, und zwar diese Liste führe ich seit über einem Jahr. Ich weiß, wir berichten viel zu viel aus NRW und aus Berlin. Und vor einem halben Jahr habe ich mich mit einer Hörerin unterhalten, die kritisiert hat, dass wir viel zu viel aus den alten Bundesländern berichten und viel zu wenig aus den neuen. Mhm. Erklärt vielleicht auch, warum wir so viel im Augenblick aus Sachsen oder Sachsen-Anhalt haben. Erstens haben wir dort tolle Kolleginnen und Kollegen, die wirklich interessante Berichte machen. Aber ich habe die Kollegen eben auch gebeten, mehr in die neuen Bundesländer zu schauen. Und für den Länderreport und für Deutschland heute habe ich so ein bisschen auf die Bremse getreten. Die Funkhäuser sitzen in Berlin und in Köln, weniger aus Berlin, weniger aus NRW zu berichten. Sie haben einen anderen Eindruck, das finde ich sehr interessant. Muss ich meine Liste nochmal filtern?
Dass wir sozusagen... Wie gesagt, von Klischees wegkommen, die Geschichten mal anders erzählen. Felicitas, du wolltest dich auf jeden Fall melden.
Ja, das ist auch etwas, was ich auch an anderen Orten häufig gespiegelt bekomme. Also zum Beispiel, wenn ich über Köln-Chorweiler berichte, was häufig als Problemstadtteil in Köln beschrieben wird, dann ist das auch eine schwierige Balance, weil es gibt diese Probleme auch dort vor Ort und wir können auch nicht so tun, als ob es die nicht gäbe. Das heißt, wir müssen an diesen Orten, wenn es diese Probleme dort gibt, auch darüber sprechen. Aber es ist auch richtig, dass man diese Orte dann auch stigmatisiert, wenn man darüber berichtet. Und dann sich weiter das Bild sozusagen verhärtet, dass das sogenannte Problemstadtteile sind. Und das ist natürlich auch, wenn Sie das so beschreiben, ein Effekt, den man im Ruhrgebiet sehen kann. Und da bin ich ja gerade genau reingetappt mit der Reinigungskraft. Aber dazu muss ich auch sagen, dass wir aus dem Ruhrgebiet auch andere Geschichten erzählen, zum Beispiel über grünen Stahl oder genau die Frage haben wir behandelt, was ist die neue Identität des Ruhrgebiets? Wie findet sich das Ruhrgebiet jetzt in einer Generation, die nie unter Tage gearbeitet hat? Wie blicken die auf ihre Region? Das sind auch Fragen, die wir uns auch im Ruhrgebiet stellen. Und es ist aber in der Tat keine leichte Balance, Probleme an Orten zu beschreiben, wo sie existieren, ohne dass man dann sozusagen diesen Eindruck von diesen Orten weiter verstärkt. Das ist immer eine große Herausforderung in unserer Berichterstattung.
Und genau, übrigens, das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Hinweis, dass man es natürlich auch verstärkt, indem man aus bestimmten Orten immer nur nach Stereotypen berichtet, sage ich mal, dass man dann verstärkt, was da eigentlich an Problemen vielleicht da ist.
Ja, aber man kann es auch anders machen. Das Beispiel, was Felicitas gerade benannt hat, Identitätssuche im Ruhrgebiet, das war unser Beitrag im Ressort Länder zu Felicitas 75 Jahre NRW, glaube ich, ja?
Richtig? Ja, genau.
Ja? Ja. Und wir haben extra gesagt, wir wollen nicht das Klischee spiegeln, sondern wir fragen uns, wie eigentlich eine Generation über das Ruhrgebiet denkt, die noch nie in ihrem Leben unter Tage war, es sei denn in einem Besucherbergwerk.
Wir dachten, das wäre hier grau, aber das Ruhrgebiet ist ja grün. Ja, es hat sich eben gewandelt und es ist schon lange nicht mehr grau.
Und das hat Felicitas wunderbar umgesetzt. Sie hat vor allem mit jungen Leuten gesprochen, die wirklich engagiert sind, sich sehr mit dem Ruhrgebiet identifizieren.
Also ich rege mich persönlich sehr viel darüber auf, dass es immer nur um Zechen und Hochöfen geht.
Also schon für meine Eltern hat das Bergwerk ja schon keine Relevanz mehr gehabt.
Es war für mich ein neuer, ein anderer Blick aufs Ruhrgebiet, aber der Beitrag hat sich wirklich gelohnt. Den suche ich Ihnen mal raus.
Das ist nicht nötig.
Sie kennen ihn, gell?
Ich meine, ja, ich habe ihn nicht ganz gehört.
Frau Belecki, bei Ihrem Wissen um unser Programm, sind Sie eigentlich prädestiniert, in der Abteilung Dokumentation und Archive zu arbeiten, wenn ich das so höre?
Nein, solche Dinge, dass man sagt, also es gibt durchaus auch ganz außerhalb der Vergangenheit als Stahl- und Kohlestandort Entwicklungen, und zwar nicht vereinzelte, sondern sehr viele. Und dass man auch dieses Bundesland mal sieht als oder diese Region auch als innovativ, nicht nur mit dem Problem der Transformation behaftet.
Frau Belecki, das nehme ich mir zum Herzen. Ja. Sie können mir ja ein Newsletter einrichten mit Themenvorschlägen.
Zumal wir werden ja die Berichterstattung sowieso jetzt anziehen mit Blick auf die Landtagswahl. Also Sie werden wahrscheinlich so viel über Nordrhein-Westfalen hören, Frau Belecki, dass Sie schon dann vielleicht auch sagen, ist ein bisschen viel aus NRW.
Bestimmt, weil das ist aber nicht nur in Bezug auf NRW, sondern das ist etwas, was ich generell irgendwie immer vermisse, die Nachhaltigkeit bei vielen Sachen, auch in Bezug aufs Ausland, was, wenn es um Regionen geht, die ich persönlich sehr gut kenne, dann weiß man so eine Woche frühestens, meistens 3 Tage vorher kommt irgendetwas zu einer Wahl, die da ansteht oder irgendwelche Ereignisse, und danach verschwindet das wieder und es fehlt einfach dann so die nachhaltige Berichterstattung, die auch die Kontexte liefert.
Haben Sie vollkommen recht, und deswegen, ich habe immer darauf geachtet und meine Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion und wahrscheinlich den einen oder anderen Hörer fast gequält. Ich habe immer gesagt, wir können nicht nur auf die Flutkatastrophe schauen, eine Woche oder 2 Wochen oder 4 Wochen und dann mal wieder ein halbes Jahr danach, sondern ich möchte etwas abgebildet haben. Ich möchte wirklich wissen, steht das Haus wieder, ist renoviert worden, konnten die Leute an Weihnachten wieder einziehen. Nur zum Thema Nachhaltigkeit. Uns war es sehr wichtig, auch Entwicklungen abzubilden. Die Felicitas hat vorhin ja beispielsweise gesagt, flossen die Hilfen, die finanziellen, wirklich? Haben wir immer wieder nachgefragt. Das war uns sehr, sehr, sehr wichtig. So wie wir auch immer wieder in Schulen gehen, das hat jetzt mit Flut nichts zu tun. Gibt es jetzt die Luftfilter, ja oder nein? Also wir versuchen immer wieder wirklich auch Entwicklungen abzubilden und dann nochmal zu kommen, zu schauen und nochmal eine Reportage zu bestellen bei den Kolleginnen und dem Hörer eben einen Eindruck zu vermitteln nach einem Vierteljahr, nach einem halben Jahr. Was hat sich eigentlich getan? Das ist uns sehr wichtig.
Das wäre sicherlich nochmal ein Thema für sich, dass man wirklich darauf achtet, nicht eine Sau nach der anderen durchs Dorf zu treiben. Auch darauf gilt es natürlich zu achten. Frau Belecki, wenn ich Sie jetzt nochmal anspreche, wir werden nicht den täglichen Beitrag aus Hagen jetzt demnächst im Programm haben. Darum geht es Ihnen ja auch nicht.
Nein.
Aber wenn Sie jetzt überlegen, was nehmen Sie aus unserer Diskussion, aus unserer Unterhaltung mit?
Ich nehme daraus mit, dass Sie eigentlich mehr Personal bräuchten. Vor allen Dingen, das denke ich, wäre sicherlich eine gute Idee, aber wahrscheinlich aus finanziellen Gründen nicht umsetzbar. Also von meiner Seite, ich wollte niemanden kritisieren oder persönlich jetzt hier verantwortlich machen für etwas. Es war einfach eine Sache, die mir in der Berichterstattung aufgefallen ist.
Und ich glaube, Sie haben uns gute Denkanstöße damit gegeben.
Ja, super. Ja, keine Klasse. Sorge, das ist nicht als persönliche Kritik angekommen.
Überhaupt nicht. Aus welchen Orten, aus welchen Regionen berichten wir, wenn es zum Beispiel um die Flutkatastrophe geht, die den Westen von Deutschland getroffen hat im vergangenen Sommer? Und grundsätzlich, wohin schauen wir eigentlich in den Medien? Vielleicht auch mit welchen Klischees tun wir das? Darüber haben wir heute gesprochen in diesem Medienpodcast nach Redaktionsschluss mit unserer Hörerin Ruth Belecki aus Hagen, mit der NRW-Landeskorrespondentin Felicitas Böselager und mit Barbara Roth, Leiterin der Länderredaktion im Deutschlandfunk. In diesem Podcast möchten wir aber regelmäßig mit Ihnen ins Gespräch kommen über Medienthemen. Was gefällt Ihnen? Was gefällt Ihnen vielleicht auch nicht? Sie können es uns schreiben an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Sören Brinkmann und ich sage Tschüss.